Aloha und herzlich willkommen zu Stay Salty,
dem Podcast für alle von euch, die so wie wir nicht genug kriegen können vom Surfen, vom Salzwasser und vom Reisen. Ich bin die Nora und heute ausnahmsweise wieder mal mit einer Solo-Folge bei euch im Ohr. Steffi hat es nämlich nach ihrem eher bescheidenen Indonesien-Trip nicht lang daheim ausgehalten. Die ist jetzt zum Surfen in die USA abgehauen. Genauer gesagt nach North Carolina an die Outer Banks. Und davon wird sie uns sicher in den nächsten Folgen einmal berichten. Aber ich bin heute nicht allein. Ich habe einen Gast, genauer gesagt eine Gästin, auf die ich mich wirklich schon sehr, sehr lange freue. Ich laufe ihr nämlich sicher schon ein Jahr noch, damit das mal was wird mit einer Podcast-Folge. Und heute, tada, ist es endlich soweit. Ich würde sagen, Hartnäckigkeit zahlt sich aus. Julia Wiltschko ist eigentlich eine gebürtige Mühlviertlerin für alle Deutschen und Schweizer HörerInnen unter euch. Das ist ein wunderschöner ländlicher Teil von Oberösterreich, wo auch ich ursprünglich herkomme. Aber Julia lebt schon lange nicht mehr dort. Sie ist vom Mühlviertel nach Maui ausgewandert. Über ihr Surferleben dort will ich heute mit ihr sprechen. Liebe Julia, es freut mich wirklich sehr, dass du Zeit hast. Wie spät ist es denn auf Maui? Du bist ja gerade erst aufgestanden, oder?
Ja, guten Morgen aus Maui. Bei mir ist es 6 Uhr in der Früh.
Wow, also das ist richtig bald. Bist du immer Early Bird?
Ich bin immer Early Bird und die meisten, die was ein Inselleben kennen, wissen, dass du mehr oder weniger eh mit dem Sonnenaufgang aufstehst und dann, wenn die Sonne untergeht, bist du meistens bald im Bett.
Also das ist so ein bisschen Daily Routine, aber da werden wir nachher eh noch ein bisschen genauer darauf zu sprechen kommen. Julia, ich habe natürlich in Vorbereitung auf unsere Folge ein bisschen recherchiert, ein bisschen nachgelesen. In deinem Lebenslauf steht, du warst im Olympischen Komitee, bist mit dem Olympiateam herumgereist und hast da unter anderem mit Snowboarderin Julia Dymowitz zu tun gehabt. Ich meine, das an sich stelle ich mir ja schon mega vor als Job, so herumzureisen, 10 Jahre da mit dem Olympiateam unterwegs zu sein. Wie bist denn du damals da eigentlich dazu gekommen?
Du, das hat sich ganz zufällig ergeben. Also ich habe Sport- und Kommunikationswissenschaft in Salzburg studiert und dann habe ich durch einen Freund in Stefan Illek kennengelernt und der wiederum, der hat auch Medienbetreuung gemacht für diverse Sportler, dann auch für diverse Firmen und der ist über die Jahre hinweg irgendwie so ein bisschen mein Mentor geworden und der hat auch Connection gehabt zum Olympischen Komitee und die haben dann für einen, ich glaube, das waren Jugendspiele, haben die einfach einen jungen Journalisten gebraucht. Und da habe ich mich beworben und das war praktisch mein Einstieg ins Olympische Komitee. Weil die haben sich damals dann für mich entschieden und ich meine ersten Jugend-Olympischen Spiele als ein Jungreporter mehr oder weniger betreut. Und dann bin ich mehr oder weniger ja, hängen geblieben.
Wie alt warst du da, als das passiert ist?
Du, das war direkt nach dem Studium, also Anfang 20. Und ja, und jetzt, wenn ich so zurückblicke, ja, also ich bin super dankbar für diese Zeit und es ist eigentlich ein Wahnsinn, ja, was ich da erleben habe dürfen.
Vielleicht und kannst du da kurz ausholen, also wo warst du da überall unterwegs und was war da so dein Job, damit wir uns was vorstellen können?
Also meine ersten Olympischen Spiele waren Sommerolympische Spiele 2008 in Peking. Und ich war im Team Presse und Medien und habe halt klassische Medienarbeit gemacht. Und das hat angefangen, dass eben Pressekonferenzen organisieren, dann Pressetexte schreiben. Und vor allem bist du eigentlich auch, wenn du mit so einem Team unterwegs bist, bist du ein bisschen auch, ich will nicht sagen Freundin oder Freund, aber du bist sehr nahe Bezugsperson zu den Sportlern. Weil man dir zum Beispiel, wenn du bei Olympischen Spielen bist und die kommen direkt aus ihrem Bewerb heraus, bist du eigentlich die erste Ansprechpartnerin für ihnen, bevor du mit ihnen halt praktisch zu den Medien gehst. Und das war eigentlich für mich immer das Aufregendste, weil das war einfach so ungefiltert und du siehst die ganzen Emotionen und du bist einfach so, ja, mittendrin, statt wirklich nur dabei.
Wow, das stelle ich mir wirklich sehr, sehr besonders vor. Ich habe ja eh vorher schon ein bisschen angekündigt, du hast unter anderem mit der österreichischen Snowboarderin Julia Dymowitz auch zu tun gehabt und du hast im Vorgespräch gesagt, wegen der bist eigentlich dann in Hawaii gelandet. Warum? Wie ist das gegangen?
So, die Julia habe ich kennengelernt 2010 und die hat damals angefragt, ob ich helfen kann mit ihrer Presse- und Medienarbeit. Und ich habe sie überhaupt nicht gekannt. Sie hat mir die ganze Vorgeschichte erzählt und dass für ihr großes Ziel ist, die Olympischen Spiele 2014 in Sochi, wo sie mehr oder weniger Olympiasiegerin werden kann. Und ich habe mir gedacht, hey, aus dem Burgenland gibt es keinen Berg, wie soll das alles funktionieren? Und wir sind aber sie ist einfach über die Jahre ganz eine gute Freundin geworden, die was einfach so, jetzt fällt mir das deutsche Wort gerade nicht ein, also wenn die ein Ziel gehabt hat, die hat wirklich dran gearbeitet und immer total mit dem Herzen, nicht immer 100% gegeben. Und wie gesagt, ich habe damals das Projekt mehr oder weniger angenommen und habe gesagt, sicher, du, ich helfe dir dabei, unser großes Ziel ist 2014 und da arbeiten wir jetzt hin gemeinsam. Und unter anderem hat sie mir eben erzählt, dass sie immer ihr Sommertraining oder dass sie sehr viel Zeit im Sommer in Maui verbringt, weil sie eben, wenn sie im Winter so viel unterwegs ist, wo sie immer kalt und was das finster ist, braucht sie einfach halt Sonnenschein und die Wärme von Maui. Und es sind super Surfbedingungen und Kitebedingungen der, was ja auch sehr, sehr Wellen ist, so wie ein bisschen wie man snowboarden durst. Und dann 2011 hat sie gesagt, weißt du was, komm einfach mit für einen Monat. Und ich habe gesagt, ja, warum nicht? Und dann war ich das erste Mal auf Maui und zu dem Zeitpunkt über null, also Idee gehabt von Meer, Wind, Wellen, wie das alles funktioniert. Und jeder, der was auf Maui war, weiß ja, es ist einer der besten, aber auch einer der forderndsten Spots, wenn es um Kitesurfen geht, um Wingfoiling und Surfen, weil einfach die Bedingungen nicht einfach sind. Und ich war so eingeschüchtert von den Bedingungen dort, weil du siehst die ganzen Sportler und die machen, und das sind immer diese weltbesten Wassersportler, treffen sie da auf Maui. Und ich habe mir gedacht, Alter, was machen die da alle? Also das war, in 100 Jahren Traum will ich das nicht machen. Und dann war das aber auch so, ich habe dann auch Kitesurfen angefangen und ich meine, es war eine von den schwierigsten Sportarten, was ich gegeben, also zu dem Zeitpunkt, bevor ich überhaupt das Swingen angefangen habe, was ich damals probiert habe. Und es war so fordernd, aber es hat mir so viel zurückgegeben, dass ich einfach hooked war. Und dann habe ich natürlich auch, aufgelegt, mit dem Longboarden angefangen. Also ich habe wirklich sehr viel Zeit im Ozean verbracht. Und es war einfach für mich, es ist einfach der Ort, der was mich einfach immer wieder sehr erdet und wo einfach, ja, wo ich einfach meine Zeit am liebsten verbringe.
Mhm. Aber das heißt, das hast du eigentlich dann erst 2011 entdeckt?
Ich war sogar mit einer Freundin, ich glaube, das war 2008 oder 2009, waren wir in Frankreich einmal, weil sie war schon Surferin und hat mich überredet und gesagt, hey, da machen wir ein Surfcamp und ich bin mitgefahren. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich habe 2 Surfstunden gemacht, aber mich hat es null interessiert.
Ja, aber weißt du, Frankreich und Atlantik und Kalt.
Genau. Ja, und irgendwie zu dem Zeitpunkt, vielleicht war ich noch nicht bereit, aber es war nicht, wo ich mir gedacht habe, hey, das war nicht der Grund, wo ich gesagt habe, hey, jetzt ziehe ich nach Hawaii, weil mir das einfach so, das Surfen so taugt. Also das hat mich wirklich mehr oder weniger, ich sage immer, der Ozean mit der Zeit hat mich gefunden.
Mhm, voll schön. Hast du dann, weil du gesagt hast, du hast ja dann eigentlich mit dem Kiten angefangen und dann erst mit dem Surfen, oder? Kannst du dich nur an der erste Kite-Session erinnern? Ich meine, du hast eh gesagt, das war sehr fordernd und ich stelle mir das auch fordernd vor. Ich habe Kiten zum Beispiel noch nie probiert. Ich denke mir immer, boah, da muss man sich auf 2 Dinge gleichzeitig konzentrieren. Wie soll ich das schaffen? Ja, und also ich habe da Respekt davor, muss ich auch sagen, auch im Wind und ja. Aber war das dann, ich meine, du hast ja dann wahrscheinlich das probiert und ich denke mal, wenn du dann das erste Mal wirklich fährst oder das Gefühl einmal hast, das war ja wahrscheinlich schon ein besonderer Moment, wie das sein kann, oder? Mhm. War das dann der Moment, wo es tuckt warst, oder?
Die ganze Lernphase, ob es jetzt egal war beim Kiten oder eben beim Wingfoilen, was ich jetzt mittlerweile fast ausschließlich mache, also ich muss gestehen, ich habe Kite das letzte Mal vor 2 Jahren, glaube ich, benutzt. Wie gesagt, die Lernphase ist frustrierend und da sind wirklich Momente dabei gewesen, wo ich gedacht habe, was mache ich da überhaupt? Aber ich bin halt auch jemand, der, wenn sich der was einbüht, dann gibt es kein Aufgeben, sondern dann, nein, ich mache das und ich probiere das und irgendwie wird es dann irgendwann schon mal klicken. Und es ist wirklich so, speziell unter diesen Bedingungen, du bist ja die ganze Zeit aus deiner Komfortzone heraus. Und, aber natürlich, das ist auch, es fühlt sich nicht gut an, aber das ist ja da, wo praktisch der ganze Wachstum, wo es, wo das Gute passiert. Und du musst einfach hartnäckig sein. Und dann hast du den ersten Moment dabei, wo du entweder eben beim Kite, wo du am Board stehst und du fährst dahin, oder eben beim Wingfallen, wo du das erste Mal aus dem, der Mast, aus dem Wasser kommst, und dann gleitest du dahin und dann denkst du nur, oh mein Gott. Und es hat sich ausgezahlt und dann gibt es sowieso keinen Weg zurück mehr. Und dann denkst du nur mal, weil plötzlich fühlt sich das so einfach an oder relativ einfach, und du denkst dir, was habe ich die letzten 2 oder 3 Wochen überhaupt gemacht? Warum ist das vorher nicht schon alles so reibungslos gegangen? Aber das sind halt so Sachen, auf einmal klickt's und dann, ja, und dann bist du hooked.
Das Spannende, was du jetzt angesprochen hast, dieser Punkt, ja, wenn man dann wirklich dieses Erfolgserlebnis hat, und ich glaube, das ist ja beim Surfen dann, oder war es bei mir eben auch, wenn du das erste Mal erfährst, dieses Gefühl, eben wie du jetzt gesagt hast, da gibt's dann keinen Weg mehr zurück, oder? Das ist so, ja, wie so eine Droge, und dann hast du es einmal gekostet und dann irgendwie, ja, muss das sein. Und egal wie viel Challenges du hast, du willst das immer wieder.
Genau. Und was für mich so faszinierend auch ist, ist, wenn du im Meer draußen bist, ich meine, da ist ja wirklich, du bist auf dich allein gestellt. Und was für mich, was mir immer so bewusst ist, weil vor allem, wenn du kiten tust oder wingfallen bist, bist du wirklich weit draußen. Und du hast ja oft wenig Leute um dich. Und wir haben auf Maui schon natürlich Lifeguards, nur verglichen zu Spots in Europa. Also du musst ja wirklich was Gröberes sein, dass da wirklich irgendwer rauskommt oder dass da irgendwer hilft. Also du bist wirklich mehr oder weniger auf dich allein gestellt. Und da wird dir das eigentlich so wieder bewusst, wenn du da im Meer bist und dass die ganzen Bedingungen, du hast den Wind, du hast ein Swell, die Wellen. Du bist echt das kleinste Atom da draußen. Und du musst wirklich 100% fokussiert und präsent sein, weil sobald du nicht präsent bist und deine ganzen Gedanken irgendwo lalalala irgendwo dahin gehen, kannst du sicher sein, dass dir der Ozean irgendeine Lesson lehrt. Und ich habe zum Beispiel auch, was ich gelernt habe, ist, ich habe mir oft so eingebildet, wenn ich zum Beispiel Mittagspause gehabt habe, ja, jetzt gehe ich schnell eine Stunde foilen oder kiten, weil das passt jetzt gut. Und weißt du, und dann manchmal einen Zeitdruck hast und denkst, ja, das du jetzt da noch irgendwie reinzwicken, kannst du sicher sein, dass irgendwas ist. Entweder der Wind auf einmal, plötzlich ist der Wind weg und du bist stuck da draußen und du musst dann eine Meile einschwimmen, oder du verlierst dein Board oder irgendein Blödsinn passiert. Also du kannst nichts vornehmen und sagen, hey, das muss passieren, weil dann kannst du sicher sein, das Gegenteil passiert.
Ja, das ist wieder dieses Ding, also alles, was man dann auch beim Surfen mit zu viel Pressure macht, glaube ich, ist einfach nicht gut, oder? Man muss Leichtigkeit mitbringen. Also ich kenne das ja von mir, wenn es mir da zum 10. Mal wieder reinhaut, weil eben ich bin ja trotzdem eine Surferin. Ich sage mal, ich bin halt so mittel. Ich habe es über den Step noch nie hinaus geschafft, weil ich halt einfach landlocked bin und nicht so viel Zeit am Wasser verbringen kann. Und ich habe aber auch immer das Gefühl, wenn ich mich dann nur viel zu sehr drauf versteife und mir denke, ich habe ja gar nicht so viel Zeit, ich muss das jetzt, dann funktioniert sowieso nicht mehr. Und in dem Moment, wo ich mir denke, so, und jetzt tue ich einfach ein bisschen Lockerheit rein, dann geht's. Ja? Und dann ist das beste Gefühl ever. Was mich interessieren wird, weil du hast ja vorhin gesagt, du bist dann mit der Julia da einen Monat nach Maui gegangen. Das war ja dann einmal nur ein Monat, aber wie hat sich das dann ergeben, dass du dann irgendwann gesagt hast, jetzt bleibe ich da?
Es war, wie gesagt, nur ein Monat und da habe ich ja nur null, also ich habe überhaupt sowieso nie den Gedanken gehabt, dass ich einmal auswandern. Weil mir taugt Österreich, ich war sowieso immer viel unterwegs. Und das hat sich erst abgezeichnet, dann so 2015. Und also wie gesagt, das erste Mal war ich auf Maui 2011. Und dann war ich eigentlich jedes Jahr immer für einen Monat, meistens mit der Julia, sind wir immer zurückgekommen nach Maui. Und dann, wo dann so ein bisschen schon der Knackpunkt war, war ich 2014, weil das ja die Julia in Sochi Olympiasiegerin geworden. Und das Jahr darauf war sehr intensiv. Weil, wie gesagt, da war einfach so viel los. Und wie gesagt, ich habe immer einen mega, mega Spaß gehabt an meinem Job. Aber gegen Ende des Jahres, so 2015 war das, ich habe ein bisschen, ich würde nicht sagen dass ich ausbrennt war, aber mir hat ein bisschen so die Begeisterung oder ein bisschen das Feuer in mir hat gefällt. Und das ist ja, ich war immer so, weil ich gewusst habe, hey, es kommen die nächsten Olympischen Spiele. Hey, ich war so excited. Und plötzlich war das, ich habe mir gedacht, hey, cool, aber irgendwie ein bisschen so das Feuer hat gefällt. Und ich habe mir echt gedacht, und ich bin eine, die sehr gut immer auf ihre innere Stimme horcht, habe mir gedacht, irgendwas muss ich ändern. Ich habe das Privileg, dass ich so einen großartigen Job mache, so quasi entweder bin ich full in oder es muss sich was ändern. Und dann habe ich 2015 ein Sabbatical gemacht und habe mir gedacht, weißt du was, ich gehe jetzt einfach einmal für 6 Monate nach Maui und schaue einfach einmal, was passiert. Und habe mir da praktisch mehr oder weniger mal eine Auszeit genommen und bin dann zurückgekommen und habe mir eigentlich gedacht, weil dann waren dann die Olympischen Spiele nur 2016 in Rio, wo ich dabei war, habe mir gedacht, hey, geil, Rio. Und ich habe mir gedacht, hey, mein Feuer ist zurück und das passt wieder. Und es hat gut gepasst und dann habe ich die Spiele gemacht. Aber es war dann trotzdem auch der Zeitpunkt, wo ich gewusst habe, es hat mir zwar niemand verstanden und jeder gesagt, du bist ja wahnsinnig, wo ich gesagt habe, nein, das Kapitel ist jetzt vorbei für mich. Und ich will was ändern in meinem Leben. Und irgendwie war das so klar für mich, dass ich nach Maui gehe. Ohne, dass ich da irgendwie viel drüber nachgedacht habe, aber ich habe mir gedacht, du, das ist jetzt mein Weg. Und irgendwie natürlich, was ist ja jeder in meinem Umfeld, ich meine, der hat es im Kopf gegriffen und hat gesagt, ich meine, spinnst du? Du ziehst auf die andere Seite von der Welt, du gibst einen großartigen Job auf, du hast großartige Freunde, die ganze Familie ist da und du willst auf eine Insel ziehen, was machst du? Und ich habe gesagt, du, ich weiß nicht, aber ich weiß trotzdem in mir, es wird passen und ich muss das einfach probieren.
Sehr cool. Das heißt, du hast dann deine Sachen gepackt. Wann war das dann?
Ich bin zwar Ende 2016, also Oktober 2016, bin ich mit 2 riesigen Koffern nach Maui gezogen. Und ich muss aber sagen, durch die Zeit davor, dadurch, dass ich schon so viele Leute kennengelernt habe, war das jetzt nicht so, dass alles ungewiss war, sondern ich habe schon gewusst, hey, ich kann jetzt mal bei denen ein bisschen wohnen und dann Step by Step wird sich dann schon alles fügen. Also es ist wirklich so, also es wartet niemand auf dich und sagt, hey, und präsentiert dir alles und sagt, hey, du hast jetzt eine Wohnung, du hast jetzt einen Job und so machen wir das jetzt. Also du musst schon dahinter sein. Und dann fügen sich aber die Dinge und du musst einfach auch offen sein für was immer kommt. Und ich habe das Glück gehabt, dass eine Hochzeitsagentur ist irgendwie auf mich zugekommen und hat gesagt, du, wir organisieren da Hochzeiten und für Events, bist du, und wir haben sehr viele Couples von Europa, würdest du für uns arbeiten? Und zu dem Zeitpunkt, ich habe 0 Ahnung gehabt von dem. Aber ich habe gewusst, hey, ich bin kommunikativ, ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Hochzeiten haben wir gedacht, ja, klingt auch gut. Und ich habe dann eigentlich innerhalb von 2 Wochen einen Job gehabt. Und ich muss auch sagen, dass ich trotzdem zu dem Zeitpunkt, wo ich nach Hawaii gegangen bin, ich habe immer nur mit ein paar Athleten zusammengearbeitet. Unter anderem mit der Janine Flock, die war eine ganz gute Freundin von mir ist. Das heißt, ich habe ein bisschen Income gehabt von Österreich. Und dann auf der Insel musst du einfach ein bisschen kreativ sein. Und vor allem, du darfst da nicht zu schade sein und sagen, für die verschiedensten Jobs, das machst du einfach. Und ja, dann funktioniert das schon irgendwie.
Du, und damit wir ein bisschen eintauchen in deinen Alltag auf Maui, wie schaut das so aus? Also wir haben eh schon erfahren, du bist Early Bird, du stehst jeden Tag sehr, sehr bald auf. Mhm. Wo lebst du gerade? Wo gehst du surfen? Nimm uns da ein bisschen mit.
Ich bin in Paia, das ist an der North Shore auf Maui. Das ist eigentlich der Spot, wo sich die ganzen Kitesurfer, Wingsurfer treffen. Und ich habe einen Job mit einer Mediationsfirma und dadurch, dass wir weltweit arbeiten und ich arbeite remotely für sie, fängt aber mein Job um 6 Uhr in der Früh an. Also ich habe von 6 in der Früh bis um 1 Uhr am Nachmittag sind praktisch mehr oder weniger meine Office-Hours. Das heißt, von dem her stehe ich schon mal sehr, sehr bald auf und dann, wenn es sich ausgeht, mache ich in der Früh immer so eine kleine Teezeremonie. Das ist so quasi meine Morning-Meditation. Dann fange ich meinen Job an, arbeite bis um frühen Nachmittag und dann bin ich meistens im Wasser.
Sehr geil. Oh, das ist so, das hört sich so perfekt an, eigentlich ideal, ne? Dass man die Zeit sich so einteilt, dass man dann sagen kann, so, und am Nachmittag geht's ab aufs Wasser. Ich wollte eh fragen, du hast ja vorher gesagt, du hast eigentlich das Kiten wieder ein bisschen zur Seite gelegt, du winkst, wenn man das sagt, mal wingen, ja, du winkst quasi die ganze Zeit. Wie viel Zeit findest du zum Beispiel dann fürs normale Surfen noch, fürs Longboarden? Machst du das öfter oder ist das eher seltener?
Ist ein guter Punkt. Und ein ganz guter Freund von mir, der was ein ausgezeichneter Surfer ist, der gibt mir immer ziemlich Gas. Er sagt: Julia, wo sind die Zeiten, wo wir Longboarden waren? Wo waren wir Shortboarden waren? Und ich habe gesagt: Ich weiß eh, aber mein Tag hat nur 12 Stunden auch. Ehrlich gesagt, die letzten Monate war sehr wenig Zeit zum Longboarden, aber jetzt kommt der Sommer und im Sommer liebe ich zu Longboarden und vor allem auch die Tage werden jetzt länger. Das heißt, jetzt werde ich wirklich wieder schauen, dass ich so meine Sunset-Surf-Session ja, mache.
Das heißt, du hast ein Shortboard wahrscheinlich, ein Longboard. Ich meine, ich glaube, das gehört wahrscheinlich eh zur Grundausrüstung von jeder oder jedem, der auf Hawaii lebt. So wie bei uns das Fahrrad in der Garage. Aber vom Surfstil her bist du eher Longboarderin
Ja,
dann.
und ich muss ja sagen, Surfen ist für mich, also zuerst kommt einmal Wingfoilen, dann tue ich Kiten und dann Surfen.
Und du bist dann vielleicht auch eine, weil du gesagt hast, im Sommer wird es jetzt schöner. Also ich bin ja diese, also ich brauche ja, die Steffi lacht mir immer ein bisschen aus, aber ich brauche halt nur diese Baby-Waves fürs Longboard. Mir reicht das vollkommen. Also für mich gibt es nichts Schöneres, wie wenn nur ein bisschen das so raufgeht und dann tschuck, und dann
Genau.
fährt man weg und gleitet sozusagen dahin. Das heißt, das ist bei dir auch so, dass du das bevorzugst, wenn du surfst.
Genau, also und das Schöne auch beim Surfen ist, ich bin ja auch eine, die was sehr, sehr ehrgeizig ist. Und wenn ich surfen gehe, speziell mit Longboarden, da geht es eigentlich mehr oder weniger nur um, dass ich draußen bin, am Meer und einfach ums Genießen. Und da habe ich weniger Ehrgeiz, dass ich sage, wow, ich muss jetzt so und so viele Wellen erwischen, sondern da geht es wirklich darum, ich bin da draußen, ich bin präsent und ja, ich genieße einfach auch Babywaves. Und die brauchen jetzt nicht Head High sein, also wenn die Shoulder High sind oder Hip High, es passt.
Das heißt, es geht ja auch viel darum, weil du gesagt hast, du genießt das. Es geht ja, finde ich, beim Surfen so viel auch ums Präsentsein, ums im Moment sein. Und mir geht es ja darum, dass ich sitze am liebsten einfach nur draußen und schaue. Ja, wenn ich in einer Umgebung bin, eh wie in Hawaii, also das mehr brauche ich nicht, wie dass mir da hinsitzt, da brauchen nicht einmal groß Wellen sein. Ich bin einfach happy, weil dann sehe ich eine Schildkröte auftauchen oder irgendwas. Oder eben Sunset oder Sunrise Sessions. Ich meine, es gibt eigentlich, glaube ich, wenig Schöneres. Ja, also das ist schon eine sehr magische, meditative Zeit.
Genau. Ja, und ich glaube, dass generell eben die Insel Maui, was die einfach ein bisschen wieder, oder speziell mich ein bisschen erdet, weil was ist ja, ich meine, das Leben ist so fast und du wirst so schnell so busy. Und auch, weil ich habe jetzt gerade meinen neuen Job like, vor ein paar Wochen angefangen und wo ich mich echt dann wieder oft so ein bisschen bewusst machen muss, ist, ich bin nicht nach Maui gezogen, dass ich die ganze Zeit nur tue, 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 sondern dass ich einfach einmal nur bin. Und da hat eine gute Freundin zu mir, sagt immer zu mir, hey, we are human beings and we are not human doings.
Was ja auch ich auf Hawaii so faszinierend finde und warum das hat mir dann wieder hingezogen, ist erstens einmal natürlich das Longboarden kommt von Hawaii. Das finde ich schon mal so schön. Und dann der Aloha Spirit. Also ich finde halt dieses hey, Aloha und also das ist einfach, ich finde, das ist so schön, oder? Also hat dich das dann da auch gepackt, als du da dann hingegangen bist, wie die Leute sind?
Ich glaube schon. Und ich glaube, dem macht auch das Klima, hat einen großen Einfluss darauf, weil es ist halt immer sonnig und warm. Und du merkst schon, dass die Leute eine gewisse Leichtigkeit haben. Ich meine, jeder hat seine Probleme und es das heißt jetzt nicht, hey, wir leben da in unserer Bubble, aber irgendwie, es ist ein bisschen mehr Leichtigkeit in allem drinnen.
Das österreichische Kranteln fehlt eher dort, oder?
Genau. Und was mir auch sehr taugt ist, und wie gesagt, ich liebe Österreich und ich schätze alles, was wir in Österreich haben und ich liebe auch die Menschen dort. Aber, und ich glaube, das ist generell Amerika ein bisschen mehr, es ist ein bisschen mehr Weitblick. In Österreich ist halt immer ein Weg. Das haben wir immer so gemacht und jetzt machen wir das so. und alles, was ein bisschen eher rechts oder nach links ist, ist gleich einmal, wird in Frage gestellt. Und verglichen zum Beispiel in Amerika ist gleich einmal, wenn du irgendwas ein bisschen anders machst, ist die gleich, wow, das ist super, und auch wenn es oberflächlich ist, aber die dann die eher anfeuern. Und in Österreich ist eher gleich einmal das Kritische und sagt, hast du das wirklich überlegt gut? Also ein bisschen mehr das Ängstliche und nicht so das Open-Minded.
Ja, und was mir auch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob du das weißt, wahrscheinlich noch nicht, weil wir da noch nicht geredet haben, aber ich habe es in einer der Folgen oder immer wieder in den Folgen schon erzählt, ich habe ja ein Jahr auch einmal in den USA gelebt. Und zwar das Absurde bei mir ist ja, ich habe ja in Texas zu surfen begonnen. Also in Südtexas am Golf von Mexiko. Also ich habe da ein Jahr gelebt und das hat sich damals so ergeben über meinen Ex-Freund, der ist da von der Arbeit aus rübergegangen. Und ich habe dort halt auch die Möglichkeit damals gehabt, das hat mich wahrscheinlich auch mit diesem Surf-Virus ein bisschen infiziert, dass ich da am Strand gelebt habe und eben auch jeden Tag surfen konnte und so weiter. Und ich finde, die Amerikaner, was ich auch super finde an denen, ich meine, man kann jetzt von Texas halten, was man will, egal, dieses, auch wenn du mal scheiterst, ja, das ist nicht so, klar, wir haben das klar gesagt und das wird nicht gut gehen, sondern dieses, hey, es ist kein Problem, you tried. Das habe ich an Amerika auch immer cool gefunden. Wie gesagt, das mit der Oberflächlichkeit oder in Texas, dieses ganz Konservative und Church und whatever, mit dem habe ich gar nichts anfangen können, aber es sind schon Punkte, wo wir uns als Europäer, finde ich, was abschauen können. Und das ist dieser positive Mindset, einfach nicht aufgeben oder eben, wie du sagst, hey, mal was anderes ausprobieren.
Genau, also einfach so ein bisschen die Offenheit haben. Und auch okay damit zu sein, dass man nicht genau weiß, wie, ja, okay mit dem Ungewissen, was ja oft ein bisschen angsteinflößend ist, aber einfach sagen, hey, gewisse Sachen sind einfach nicht in meiner Kontrolle und dann einfach ein bisschen so das loslassen und sagen, okay, jetzt muss ich einfach mal das Vertrauen haben, dass das passiert wird.
Was mich noch interessieren wird, würdest du eigentlich sagen, weil du vorhin gesagt hast, Maui ist natürlich von den Bedingungen her sehr anspruchsvoll, aber würdest du Intermediate-Surfern wie Steffi und mir, würdest du sagen, hey, kein Problem, ihr könnt das trotzdem da machen, ja? Oder sind wir als Hobby-Surfer und Hobby-Surferinnen zum Beispiel Oahu irgendwo besser aufgehoben, Nähe Waikiki zum Beispiel?
Na, total. Also Maui, es gibt die verschiedensten Spots für die verschiedensten Levels. Und speziell im Sommer ist die Westseite von Maui ist perfekt für Anfänger, für Intimidate-Surfers, also ist perfekt.
Warst du schon mal bei Jaws surfen?
Nein, also das ist immer ein großes Highlight, wenn man praktisch diese Welle bricht. Der Flughafen ist meistens immer Chaos, weil sobald diese Welle bricht, fliegen die besten Surfer von der Welt von überall ein. Nur, dass sie diese Welle reiten können. Und dann sind die ganzen Jetski draußen und Helikopter und was auch immer. Also das ist ein mega Verkehrschaos. Und es ist einfach irre, wenn man diesen Leuten zuschaut, weil ja, du bist, die sind wirklich mini. Also wenn diese riesige Welle bricht und die sind auf dieser Welle, wo du denkst, wie funktioniert das eigentlich? Und das ist was, also das kann ich das mit Sicherheit sagen, mein Surf-Level wird nie so hoch sein, dass ich jemals, ja, dort surfen werde.
Aber bist du auch so, ich weiß nicht, das ist glaube ich auch so ein bisschen eine Sucht, die man dann entwickelt. Ich kann mir da hinsetzen. Ich war dann an der North Shore natürlich und ich kann da stundenlang zuschauen. Also das ist so, da ist nichts wichtiger, wie dass ich da zuschaue. Ja? Oder ich weiß nicht, man hat da, das wird nicht langweilig.
Nein, ich sage immer, wenn man am Strand sitzt und aufs Meer schaut, das ist das beste Fernsehen.
Und die beste Meditation, finde
genau.
Ich. Ja, genau. Dieses Wellenbrechen und also es ist schon sehr, sehr magisch. Du, jetzt würde ich nur ganz gern kurz über Swingen sprechen. Also ich finde das auch ganz faszinierend. Es passiert ja jetzt auch in Österreich schon sehr viel, zum Beispiel am Traunsee, bei Rindsbach, bei Ebensee. Da sind auch sehr, sehr gute Wingfoiler unterwegs. Also ich finde das auch so faszinierend, aber es ist schon schwer zu lernen, oder? Du hast ja gesagt, es ist schon eine Challenge, bis man dann heraus ist.
Ganz ehrlich, das war das Härteste, was ich je gelernt habe. Und ich habe mir eigentlich gedacht, weil es ist ja auf Maui mehr oder weniger ist ja das erfunden worden. Und vor 4 Jahren habe ich ja die Anfänge von Wingen gesehen und ich habe mir gedacht, in 100 Jahren mache ich das nicht, weil es hat einfach so verrückt ausgeschaut, dass echt, es hat ausgeschaut, wenn du einen Regenschirm, also es waren ganz die Anfänge, in der Hand hast. Und ich habe mir gedacht, ach, nein, niemals mache ich das. Und dann vor 2 Jahren habe ich ihn danach angefangen und ich habe mir schon gedacht, ja, das werde ich schon heraus haben. Ich tue Surfen, ich tue Kitesurfen. Aber es war wirklich 10 Tage, habe ich gebraucht, dass ich auf dieses verdammte, Entschuldigung für den Ausdruck, Foil gekommen bin. Und es war einfach, ja, next level of challenging. Aber dann das Gleiche wie beim Kiten oder beim Surfen. In dem Moment, wo du das erste Mal praktisch den Mast aus dem Wasser bringst, dann ist es wie flying on a magic carpet. Oder wenn du snowboarden gehst in dem frischesten Powder, weil einfach so wenig Widerstand ist. Und du bist einfach, du gleitest da dahin und es ist einfach irre schön.
Eben, ganz ein spezielles Gefühl muss das sein. Ich würde sie echt gerne mal erleben. Ich habe mir jetzt einmal gedacht, ich würde gern, vielleicht ist es leichter, wenn man mal mit so einem E-Foil anfängt.
Das ist auf jeden Fall, das habe ich auch gemacht ein paar Mal. Einfach mal nur, dass du das Gefühl bekommst, wie es sich anfühlt, wenn du plötzlich wenn das Board nicht mehr am Wasser, sondern wenn das aus dem Wasser heraus ist, weil das ist ganz ein anderes Gefühl. Und dann speziell im Winter, wenn du das Wels hast, bist praktisch auf einer Welle mit deinem Foil. Man, du wirst so schnell. Und ich bin eben auch beim Foilen, ich bin gut, aber weit weg noch von ganz gut. Und wie zum Beispiel jetzt haben wir so einen kleinen Winterswellen noch gehabt. Hey, und das war vor ein paar Tagen, da war ich auf einer Welle und plötzlich, ich war so schnell. Und das ist echt, das ist so ein Adrenalin-Rush, wo ich teilweise, ich meine, ab und zu, I'm just losing it und dann, ja. Aber es ist einfach irre. Also, ja, das beste Adrenalin-Kick, was du bekommen kannst, oder wenn dann auch kein Swell ist und es ist einfach nur flach und du hast wenig Wind und du gleitest einfach dahin, ist wie eine, ja, Meditation.
Ach, das hört sich so cool an. Du, was würdest du sagen? Ich meine, du wirst sicher schon unzählige Magic Moments gehabt haben beim Surfen oder beim Foilen. Aber gibt es irgendeinen Moment, der sich so besonders bei dir eingebrannt hat? Bei mir zum Beispiel war das in Texas, wie plötzlich beim Surfen ein Delfin vor mir, 20 Meter vor mir hochgesprungen ist. Gibt es da Momente, wo du sagst, du würdest gern was teilen mit uns?
Ja, wir haben immer Walsaison von November bis April. Und da kommen die Humpback Whales und die sind wirklich total nahe. Und die bekommen ja ihre Babys hier. Und da habe ich eigentlich immer meine Magic Moments, wenn ich am Stand-Up Paddleboard draußen bin und plötzlich die Wale, du hörst das Singen und dann plötzlich vor deinem Board oder unter dir sind halt diese großen Wale. Und zuerst ist das, bleibt der Herz mal kurz stehen, weil du einfach denkst, wow, die sind so riesengroß, aber die sind ja so elegant. Und die wissen genau, dass du draußen bist und die sind einfach so gentle. Und jedes Mal, wenn ich da Teil von dem Ganzen bin, ist es so, wo ich mir echt denke, wow, gibt es irgendwas Schöneres auf der Welt oder ist einfach Teil von dem zu sein?
So schön, wow. Wenn jetzt unsere Hörer und Hörerinnen sagen, wow, das klingt alles so mega, ich würde gern nach Maui kommen, ich würde gern generell nach Hawaii fahren. Gibt's Tipps, die du hast, wo man unbedingt hin sollte? Also nicht nur jetzt Surfspots, sondern generell, was ist in Maui oder in Oahu oder auf den anderen Inseln, was, wo du sagst, das musst du machen, wenn du in Hawaii bist?
Ich glaube, jeder eben, der was Hawaii hört, denkt sofort natürlich an Surfen. Nur Hawaii und auch Maui hat so viel mehr zu bieten. Allein die ganzen, du kannst Wanderungen machen, also Hikes, unendlich viele. Es sind extrem viele Wasserfälle, die was du erkunden kannst. Rennradfahren ist super cool. Dann haben wir einen Vulkan, wo du rauffahren kannst. Also ich finde, du brauchst jetzt nicht ein Surfer sein, dass du sagst, ich will unbedingt nach Maui kommen, sondern wie gesagt, Fahrt wird da auch, wenn du nie surfen gehst, wird auf Maui nicht.
Kommst du eigentlich auch auf die anderen Inseln? Also kommst du auf Oahu zum Beispiel hin und wieder oder nicht?
Kauai ist eine meiner Lieblingsinseln und ich glaube, ich meine, ich liebe Maui, aber würde es einen besseren Wind auf Kauai geben, würde ich in Kauai leben, weil einfach dort die Natur noch einmal so viel mehr intensiver ist und einfach so extrem schön. Es ist ja jede Insel ist ein Paradies. Aber man muss es sagen, jede Insel hat seine eigene Energie. Zum Beispiel, wenn du bist auf Big Island, it's sehr rough. Wenn du bist auf Maui, ist einfach so gentle. Und dann bist du in Kauai und Kauai ist so richtig soft und einfach, das ist so, wie wenn die einfach die Mutter Natur einfach umarmt.
Ach, du machst mir so Lust. Am liebsten würde ich morgen in den Flieger steigen und zu dir fliegen.
Was hält dir ab davon?
Ja, eben, stimmt. Du hast ja vorher gesagt, Österreich magst du wirklich auch sehr, sehr gern. Wahrscheinlich auch die Berge und die Seen. Und wir haben ja wirklich auch schöne Natur. Weißt du schon, hast du irgendwann vor, wieder zurückzukommen? Oder lässt du dir das total offen und sagst, jetzt schaue ich mal. Ich meine, du wirst ja natürlich über die Jahre ein Private Life auch aufgebaut haben. Weißt du, du bist vielleicht auch in einer Beziehung auf Maui. Das macht ja dann alles noch einmal mehr... Ja, difficult.
Schau, was ich aufgehört habe, ist, dass ich einen großen Plan habe. Weil einfach, was ich auch speziell in den letzten Jahren gelernt habe, ist, du kannst den besten Plan haben und dann kommt sowieso wieder alles anders. Also was ich einfach probiere, ist, dass ich einfach offen bin, egal was kommt. Und momentan, was ich momentan weiß, ist einfach, dass Maui fühlt sich einfach noch sehr wie mein Zuhause an. Aber ich weiß auch, dass Österreich ein Zuhause ist. Und wie gesagt, momentan bin ich hier, aber was in, I don't know, 5, 10 Jahren ist, ich weiß nicht. Und das Schöne ist aber auch, ist, dass egal Österreich oder Maui, die Insel geht nicht irgendwo hin, Österreich verschwindet nicht, also die Plätze sind immer hier. Und wo ich dann mehr Zeit verbringe oder weniger Zeit verbringe oder vielleicht verbringe ich Zeit ganz woanders, was ich jetzt noch nicht mehr weiß. Who knows?
Wenn du der Julia von damals, die vielleicht noch überlegt hat, soll ich das machen, soll ich das nicht machen, wenn du ihr heute rückblickend einen Ratschlag geben würdest, würdest du sagen, mach es genau wieder so oder würdest du etwas anders machen?
Das ist eine gute Frage. Nein, ich würde alles genauso wieder machen. Den einzigen Rat, was ich ihr geben würde, ist, weil ich trotzdem ein sehr kopflastiger Mensch bin, just don't overthink it, just do it.
Also alle, die vielleicht auch schon länger überlegen, dass diesen Schritt zu wagen, weil ich glaube schon, dass gerade Surfer und Surferinnen, die landlocked sind, immer wieder so ein bisschen überlegen, naja, soll ich nicht doch mal eine Zeit lang am Meer leben? Denen würdest du wahrscheinlich dann auch sagen, just do it, oder?
Schau, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dass es einfach irgendwie nicht funktioniert, aber du hast es probiert. Und ich glaube, es ist immer so, dass sie mir selber den großen Druck machen, was vielleicht andere denken würden über uns, wenn es, ja, jetzt hat sie sich das eingebildet und natürlich, jetzt kommt es zurück, weil das haben wir schon von Anfang an gewusst, dass das nicht funktioniert. Aber ich glaube, so, wenn deine innere Stimme oder wenn sie dich wirklich vom Herz leiten lässt, dann bist du immer am richtigen Weg. Und es sind immer so eher so die Stimmen von außen, die was die irgendwie beeinflussen und die vielleicht abraten davon. Aber wenn du wirklich für dich weißt, das passt jetzt einfach und das ist das Richtige für dich, dann glaube ich, sollst du mal einfach probieren. Und es ist nicht, und ich sage jetzt nicht, dass das immer einfach ist. Du brauchst immer einen gewissen Mut und ja, eben wirklich das Vertrauen, dass was deine Stimme in dir sagt, dass das richtig ist. Aber wie gesagt, was soll passieren?
Ich glaube, dass das sehr, sehr schöne Abschlussworte waren. Liebe Julia, mahalo, wie die Hawaiianer sagen. Wirklich vielen, vielen Dank. Das war so ein tolles Gespräch mit dir und ich glaube, ich könnte wahrscheinlich noch Stunden mit dir quatschen. Aber ich denke, für einen Podcast reicht es jetzt erst einmal. Und wenn ihr da draußen Fragen habt an Julia Wiltschko, Surftipps zum Beispiel auch braucht, noch konkretere für Maui oder vielleicht einfach so euch mit ihr austauschen wollt zum Thema Auswandern, gerne jederzeit her mit euren Fragen. Wir leiten sie sehr gerne weiter. Oder ihr schreibt Julia direkt auf Instagram. Ihren Kontakt stellen wir euch dann in die Shownotes. Gut, dann sage ich bis zum nächsten Mal. See ya und vor allem passt zu dieser Folge Aloha.
Aloha und wir sehen uns auf Maui.